Liebe Zuhörer, ich möchte Sie heute mitnehmen auf eine spannende Reise. Auf eine Reise in eines der wichtigsten biblischen Bücher überhaupt, nämlich das erste Buch Mose. Das ist ein Buch, das die meisten von uns hier und da eigentlich kennen, das aber gleichzeitig viele schwierige Stellen hat und einige Fragen offen lässt. Und ich freue mich, dass ich heute darüber mit einem echten Experten sprechen kann, Dr. Walter Hillbrandt. Er ist der Dekan der FDH in Gießen und Abteilungsleiter für Altes Testament und ein echter Experte des ersten Buches Mose. Herzlich willkommen, Herr Hillbrandt.
Hallo.
Lieber Herr Hillbrandt, was begeistert Sie persönlich am ersten Buch Mose? Warum beschäftigen Sie sich so gerne mit diesem Buch der Bibel?
Ja, das erste Buch Mose ist ein ganz spannendes Buch. Ich habe das Buch schon oft gelesen und auch übersetzt aus dem Hebräischen. Und ich entdecke immer wieder Neues. Also da sind so ganz grundlegende Fragen zur Entstehung der Welt. Woher kommen wir? Diese Fragen werden in keinem anderen Buch der Bibel so ausführlich übersetzt. Auch im Neuen Testament wird die Kenntnis dieses Buches Genesis einfach als bekannt vorausgesetzt. Man kann sich aber auch mit den Personen identifizieren. Ja, der Erzähler nimmt uns mit auf die Reise. Wir reisen sozusagen mit Abraham durch diese Welt des alten Orients. Wir entdecken immer wieder neue Dinge. Und es ist ganz spannend, dass wir Abraham und andere auf dieser Reise begleiten können.
Können Sie uns den Inhalt dieses Buches kurz zusammenfassen? Also worum geht es jetzt im ersten Buch Mose und gibt es dabei für Sie so etwas wie ein Schlüsselvers, der quasi die Gesamtbotschaft so mehr oder weniger zusammenfasst?
Ja, dieses Buch zerfällt in zwei Teile. Wir haben am Anfang die Urgeschichte, das sind im Wesentlichen die ersten 11 Kapitel. Eigentlich genau bis 11,26 geht das. Und dann haben wir die Patriarchengeschichte. Also die Geschichte von Abraham, von Isaak, Jakob und Josef und deren Frauen. Und diese Universalgeschichte am Anfang, die Urgeschichte, gibt also ganz grundlegende Antworten auf Fragen. Wie ist die Welt entstanden? Was ist mit der Menschheit? Auch wie ist die Beziehung zwischen Gott und Menschen? Es ist eine Geschichte von Segen und Fluch. Denn es wird auch die Frage beantwortet, was ist eigentlich Sünde? Wie kommt die Sünde in die Welt? Was macht sie mit uns? Und dann in diesem zweiten Teil der Patriarchengeschichte, da geht es um ganz grundlegende menschliche Konflikte. Diese Geschichte des Segens wird weiter entfaltet, jetzt aber in Form von Familiengeschichten. Ja, wie haben die Erzeltern ihre Beziehung mit Gott gelebt? Abraham als Vater des Glaubens, der auch Schwierigkeiten mit dem Glauben hatte und der ja auch seinen Glauben in schwierigen Zeiten leben musste. Oder Jakob, der von einem Betrüger zu einem Gottesmann geworden ist. Oder wir sehen Josef, der als ein Vorbild für Weisheit uns vor Augen gestellt wird. Wenn es einen zentralen Vers gibt, vielleicht 1. Mose 12, Vers 2, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das ist so ein Thema, was wir in beiden Teilen sehr zentral haben, die Geschichte des Segens und wie können wir auch für andere ein Segen werden.
Vielen Dank. Wenn ich jetzt schon mal so einen Experten vor mir habe, will ich natürlich am liebsten mit Ihnen direkt in eine schwierige Stelle hineintauchen, nämlich 1. Mose Kapitel 32, wo Jakob am Fluss Jabbok ist und mit einem Mann kämpft, heißt es da in Vers 25. Und dann ein paar Verse später, in Vers 29, heißt es, dass er mit Gott und Mensch gekämpft hat und dass er überlegen war. Was bedeutet diese Stelle? Mit wem kämpft Jakob hier? Und hat er wirklich gegen Gott gekämpft und ihn besiegt?
Ja, diese Frage, wer diese geheimnisvolle Person ist, wird sehr unterschiedlich beantwortet. Es gibt da die abenteuerlichsten Vorschläge. Einige meinen, das sei so ein Flussgeist, der aufgeschreckt worden sei und der dann Angst vor dem Morgenlicht bekommt. Aber ich denke, das ist ganz bewusst vom Erzähler so gewollt, so eine Erzählstrategie, dass er uns mit auf die Reise nimmt. Das fängt im Dunkeln an. Jakob erkennt nicht, wer es ist. Es heißt nur ein Mann, ein Unbekannter, ein NN. Und während es heller wird, wird dann auch immer deutlicher, wer dieser Unbekannte ist. Er hat übermenschliche Kräfte. Er braucht Jakob nur leicht berühren und der hinkt sein ganzes Leben. Er hat die Macht, Jakob einen neuen Namen, eine neue Identität zu geben. Jakob will dann auch von ihm gesegnet werden. Und bis es schließlich heißt, du hast mit Gott und Menschen gekämpft, da wird dann deutlich, letztlich handelt es sich um eine Erscheinungsform Gottes. Letztlich hat Jakob mit Gott zu tun und es schließt auch damit. Und ihm ging die Sonne auf, also ihm ging ein Licht auf am Ende. Und so nimmt uns also der Zähler auf die Reise von der Dunkelheit, von der Unwissenheit ins helle Licht.
Okay, das heißt, wir können die Identität desjenigen gar nicht im Detail festlegen, mit dem Jakob da kämpft, aber wir können zumindest sagen, er hat es hier in irgendeiner Form mit Gott zu tun. Jetzt kann man sich auf der Grundlage dessen, was wir eben gehört haben, ja auch Folgendes fragen. Wenn Jakob jetzt hier offensichtlich eine Auseinandersetzung mit Gott hat, wieso fragt ihn sein Gegner hier nach seinem Namen? Müsste er den nicht eigentlich schon kennen?
Ja, Gott fragt sicher nicht danach, weil er nicht wusste, um wen es sich handelt. Das war, denke ich, klar. Aber Jakob muss das hier einmal ganz offen aussprechen. Er muss offen sagen, ich bin Jakob, ich bin der Betrüger, der Fersenhalter. Ja, ich habe mein Leben lang betrogen, das fing ja schon im Mutterleib an, sagt der Bibeltext. Und das geht über den Betrug der Erstgeburt, sein ganzes Leben so weiter. Er versucht immer, sein Leben mit Lug und Trug irgendwie hinzubekommen. Er hat ja auch mit Heimtücke versucht, jetzt alles selbst zu ergaunern. Und das muss er jetzt offen aussprechen und bekennen. Und Jakob bekommt jetzt von Gott eine neue Identität. Und dafür steht der neue Name, Israel. Das ist der Gottesstreiter. Ja, er hatte mit Gott gerungen. Er hatte um diesen Segen Gottes gekämpft. Den wollte er auf jeden Fall haben. Aber der wird ihm jetzt zugesprochen. Nicht mehr durch einen eigenmächtigen oder listigen Vermögenserwerb, durch Lug und Betrug, sondern als Gottes Geschenk. Und dafür steht auch diese Umbenennung. Jakob, Betrüger, wird zu Israel, Gottesstreiter.
Eine Frage, die jetzt zum Schluss zu dieser Stelle noch daran anschließt, ist, wenn wir uns das Leben Jakobs dann danach anschauen, auch im Kontext dieser Begebenheit, welcher Text danach folgt, was würden Sie sagen, welche Auswirkungen hat jetzt diese sonderbare Begebenheit für Jakobs Leben?
Ja, das ist ganz interessant. Wenn wir uns dann die Begegnung mit Esau betrachten, haben wir in 1. Mose 33, Vers 10 diesen Vers, wo Esau sagt, ich habe ja doch dein Angesicht gesehen, wie man das Angesicht Gottes sieht. Das heißt, diese Aussöhnung mit Esau nimmt wieder Bezug auf den Gotteskampf am Jabbok. Und Jakob bekennt, ich kann jetzt nur unter deine Augen treten, weil ich Gott unter die Augen getreten bin, weil ich Gott gesehen und erkannt habe und weil ich selbst jetzt erkannt habe, wer ich bin, auch in Gottes Augen. Ja, er hat es bisher mal mit List probiert, er hatte seinen Besitz ja geteilt, damit nicht alles in Esaus Hände fällt, höchstens die Hälfte. Er hatte vor der Begegnung mit Esau Geschenke zur Beschwichtigung gesandt und er ging als Letzter über den Jabbok. Das ist jetzt ganz anders. Jetzt geht er mutig voran. Er hatte Gott erlebt. Gott ist jetzt an seiner Seite. Und diese Gottesbegegnung wird jetzt zu seiner Voraussetzung für die menschliche Aussöhnung. Also erst steht die Aussöhnung mit Gott und das ist die Voraussetzung, um dann auch Esau unter die Augen zu treten.
Vielen Dank. Ich würde mit Ihnen gerne noch inhaltlich in einen zweiten und letzten Bereich einsteigen, innerhalb des ersten Buches Moses. Sie haben das eben in der Struktur schon angedeutet, dass sich ja auch ein Großteil des ersten Buches Mose ab Kapitel 12 vor allem mit den Geschichten der Väter Israels beschäftigt, allen voran Abraham. Und Abraham spielt ja auch im Neuen Testament an bestimmten Stellen eine Rolle, zum Beispiel in Römer 4 oder Hebräer 11. Dort wird der außerordentliche Glaube von ihm hervorgehoben. Was bedeutet es, dass er der Vater des Glaubens ist? Was war an Abrahams Glaube so außergewöhnlich?
Wir hatten ja schon gesagt, dass die Erzväter, die Patriarchen, ganz menschlich dargestellt werden, mit Stärken und Schwächen, Menschen wie du und ich. Und so wird eben auch Abrahams Leben nicht beschönigt, sondern wird auch mit Fehlern dargestellt. Trotzdem als Summe über seinem Leben steht doch, dass er jemand war, der Gott fürchtete, der Gott vertraute, der mit Gott lebte oder mit Gott glaubte. Und wir haben in diesem zentralen Vers in 1. Mose 15, 6, Abraham glaubte Gott, das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Da steht ganz zentral in der Abraham-Geschichte, diese beiden Bundestexte, 1. Mose 15 und 17, bilden das Zentrum der ganzen Abraham-Geschichte. Und es ist auch eine besondere Formulierung im Hebräischen, die aussagt, das war jetzt nicht eine einmalige Reaktion auf Gottes Verheißung, der ihm den Sternenhimmel zeigt und sagt, so wird deine Nachkommenschaft sein, sondern eigentlich sagt der Erzähler, das war etwas, was Abraham grundsätzlich getan hat. Es war ein beständiges Verharren im Glauben. Es war ja seine ganze Lebensmaxime, dass er mit Gott gelebt hat. Und das sehen wir, dass er schon am Anfang diese Altarbauten hat, dass er Gott anbetet. 1. Mose 12, Kapitel 13, Kapitel 21 und 22 nochmal. Wir sehen ihn dann auch als Priester, dass er für Sodom und Gomorra eintritt, ja, für diese gottlose Stadt, dass er als Mittler zwischen Mensch und Gott steht und als Fürbitter eintritt für diese verlorene Stadt. Wir sehen auch das Zeugnis des Abraham bei Menschen, die gar nicht so viel mit dem Glauben zu tun haben. Abimelech sagt, Gott ist mit dir in allem, was du tust. 1. Mose 21, Vers 22. Oder die Söhne Heth sagen, du bist ein Fürst Gottes unter uns. Und das Ganze findet dann seinen Höhepunkt in der Opferung Isaaks, die ja gar keine Opferung ist, aber dort wird nochmal ganz deutlich gemacht, dass Abraham Gott vertraute.
Ja, lassen Sie es darauf noch zum Schluss zu sprechen kommen. Wie kann Gott so etwas von Abraham verlangen? Ist ja auch eine schwierige Stelle, mit der nicht wenige Leute ihre Probleme haben.
Ich denke auch, dass hier der Erzähler wieder ein ganz bestimmtes Ziel verfolgt, aber anders eben als in 1. Mose 32 beim Kampf am Jabbok. Dort wurden wir auf die Reise mitgenommen, dort blieb es unklar. Hier schreibt der Erzähler direkt zu Beginn, und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham. Und dieser Vers steht wie so eine Überschrift zu Beginn, und dadurch wird deutlich, es kommt gar nicht zur Opferung. Das Ganze ist nur eine Probe für ihn, eine Versuchung, zwar eine sehr extreme, aber es geht Gott gar nicht um eine Opferung, sondern er möchte ihn testen. Hält er auch in einer ganz extremen Situation an mir fest? Und tatsächlich erweist Abraham in äußerster Versuchung äußerstes Vertrauen, sodass es dann in Vers 12 heißt, dort wo der Engel sagt, jetzt habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, dass du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Also das ist das Ziel dieser ganzen Erzählung, das Vertrauen auf Gott.
Jetzt ist das erste Buch Mose anonym verfasst, also wir haben jetzt keine Verfasserangabe im modernen Sinne. Was können wir darüber sagen, wer dieses Buch zu welcher Zeit geschrieben hat, beziehungsweise was können wir darüber sagen, ob und dass Mose es geschrieben hat?
Ja, in der Tat gibt es keine Aussagen zum Verfasser, aber wir sehen, dass die Welt des zweiten Jahrtausends sich in diesem Buch findet. Das merken wir zum Beispiel daran, dass wir Vertragstexte haben, die so aufgebaut sind, wie eben Vertragstexte aus dem zweiten Jahrtausend. Oder wir haben diese typischen Satznamen. Abram, der Vater ist erhaben, heißt das. Oder Ismael, Gott erhört. Oder Israel, Gottesstreiter. Das sind so typische Satznamen, wie wir es auch im Amoritischen im zweiten Jahrtausend vorhaben. Bekanntes Beispiel ist vielleicht auch noch der Sklavenpreis. Es heißt, dass Josef an die Ismaeliter für 20 Silberschekel verkauft wird. Lesen wir in Kapitel 37, Vers 28. Und das ist genau der Preis im 18., 19. Jahrhundert. Und dieser Preis ist allmählich gestiegen über die Jahrhunderte. Im 15. Jahrhundert waren es schon 30 Schekel, im 8. waren es 50 Schekel, im 6. 90 Schekel. Also dieses Buch passt sehr gut ins zweite Jahrtausend. Und wir wissen von anderen Bibelstellen aus dem 2. bis 5. Mose, dass Mose selbst als Schreiber tätig gewesen ist. Und das liegt sehr nahe, dass er dieses ganze Buch zusammengestellt hat. Zur Zeit von Josua scheint es schon vollständig vorzuliegen. Eine andere Frage ist allerdings noch, hat dieses erste Buch Mose jemals unabhängig existiert? Denn diese Einteilung in fünf Bücher Mose, wie wir sie kennen, haben wir eigentlich erst in der griechischen Übersetzung, in der Septuaginta. Es ist die Frage, ob dieses Buch jemals eine eigene Existenz geführt hat.
Und können wir etwas darüber sagen, woher Mose die Informationen hat, die wir im ersten Buch Mose finden, weil das ja vor seiner Lebzeit stattgefunden hat, so wie wir den Text vor uns liegen haben?
Ja, er ist ja ausgebildet worden in Ägypten, hatte dort auch Zugänge zu den Archiven. Das heißt, dass er in aller Weisheit der Ägypter unterrichtet worden ist. Er wird auch mehrere Sprachen gesprochen haben. Zudem ist er ja von seinen leiblichen Eltern auch nochmal erzogen worden, ist also mit den Traditionen Israels, mit der Vorgeschichte groß geworden. Und aus diesen ganzen Quellen wird er dann dieses erste Buch Mose verfasst haben. Alles sorgfältig zusammengestellt haben. Wir sehen auch, dass das Buch sehr einheitlich durchkomponiert ist. Wir haben 10-mal diese Formel, das ist die Geschichte von so und so. Zum ersten Mal in Kapitel 2, Vers 4. Und das haben wir 5-mal in der Urgeschichte, 5-mal in der Vätergeschichte. Das ist auch so ein Hinweis darauf, dass das ganze Buch 1. Mose eine einheitliche Komposition ist.
Das ist jetzt eben in Ihren Ausführungen schon angeklungen. Ich möchte Sie aber nochmal fragen, warum hat Mose dieses Buch geschrieben? Also was ist der Zweck bzw. der Anlass des ersten Buches Mose?
Ja, wenn wir das zweite Buch Mose lesen, da geht es dann um die Erwählung Israels. Da geht es um den Bundesschluss am Sinai und so weiter. Und jetzt wird Israel sozusagen die Vorgeschichte erzählt. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Ja, wer ist dieser Gott eigentlich? Und dann hören wir, dass er eben der Schöpfer der ganzen Welt ist, der zugleich der Gott Israels ist. Ja, wir hörten, dass es Gott um das Ganze geht, um die ganze Welt. Er ist kein Gott, der nur auf ein einzelnes Volk beschränkt ist. Ja, es ist die Geschichte des Segens, die auch durch Abraham allen Völkern vermittelt werden soll. Ich will dich segnen. Und du sollst ein Segen sein. Ja, wieder dieser zentrale Vers in 12, Vers 2. Was ist Gottes Plan mit der Welt und mit der Menschheit? Und diese grundlegenden Fragen werden in 1. Mose erklärt.
Das heißt, man könnte sagen, das Buch ist wie das Intro eines Films, der alle wichtigen Akteure und Szenen sozusagen aufspannt, ohne die man den Rest des Wortes Gottes kaum verstehen kann.
Ja, genau. Das ist die ganze Exposition der Geschichte, die Personen werden vorgestellt, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass aus diesen 70 Personen auf einmal Hunderttausende geworden ist, ja? Und was möchte Gott eigentlich mit diesem Volk? Und hat er die anderen vergessen? Und das wird alles deutlich gemacht. Nein, es geht Gott um das Ganze, um die Universalgeschichte. Und Gott möchte durch dieses eine Volk die ganze Menschheit und jeden einzelnen Menschen segnen.
Was würden Sie zum Schluss sagen, unterscheidet dieses Buch von allen anderen biblischen Büchern und warum sollte man das Buch und dessen Inhalte heute unbedingt kennen? Was würden Sie unseren Hörern zum Schluss mitgeben?
Also, 1. Mose zeichnet sich besonders durch eine geniale Erzählkunst aus. Das ist wirklich Weltliteratur, die da geschrieben ist. Diese Urgeschichte ist ohne Parallele. Ja, wir haben nirgends so viele, so konkrete Aussagen zur Schöpfung. Nirgends sonst wird so deutlich Gottes Plan mit der ganzen Welt vorgestellt, dass Abraham ein Segensträger ist für die ganze Menschheit, dass der Schöpfer zugleich der Erhalter der Welt ist und dass dieser universale Gott der allmächtige Gott ist, der allmächtige Vater, so wie er uns auch im Glaubensbekenntnis vorgestellt wird. Ich glaube an Gott, den allmächtigen Vater, Schöpfer Himmels und der Erden. Diese Aussagen stammen alle aus dem ersten Buch Mose. Also ganz fundamentale Aussagen über Gott, aber auch über den Menschen. Wer ist der Mensch? Wie funktioniert er? Wie sieht die Beziehung zu Gott aus? Oder auch, warum funktionieren Beziehungen nicht? All das wird beispielhaft an den Patriarchengeschichten dargestellt. Also ein ganz spannendes und faszinierendes Buch.
Herr Hilbrands, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre erhellenden und spannenden Ausführungen. Ich wünsche Ihnen und unseren Zuhörern gottesreichen Segen. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hören FDH Podcast.